Vis-à-vis.
Sie sind ein energischer Kritiker von Politikern und Parteien, die man gemeinhin als rechtspopulistisch bezeichnet, von Donald Trump bis AfD. Mit Ihrem jüngsten Buch Im Zeitalter der Identität arbeiten Sie sich aber sehr ausführlich an einer linken Bewegung ab, die von dieser Seite den Diskurs beherrscht und führt. Warum dieser Fokus?
Ja, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich das Gefühl habe, dass diese Ideologie leider die falsche Art ist, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Sie ist motiviert von echtem Zorn, echter Angst über wirkliche Ungerechtigkeiten, aber sie hat eine Vision der Gesellschaft, in der wir nicht gleicher sein werden, sondern in der wir uns einander immer anders behandeln werden, je nachdem, welcher Identitätsgruppe wir entstammen. Und zweitens, weil ich schon, als ich dieses Buch schrieb, und zwar vor 2 oder 3 Jahren, das Gefühl hatte, dass diese politische Irrungen letztlich genau diesen Rechtspopulisten hilft. Und das haben wir bei den amerikanischen Wahlen, die Donald Trump gewonnen hat, ganz klar gesehen.
Lassen Sie uns erstmal ein bisschen rausarbeiten, was diese neue Bewegung ist oder diese neue Linke, dieser neue Diskurs. Linke Bewegungen hatten ja immer die Emanzipation aller Menschen im Blick. Sie wollten die Menschen, alle Menschen von Ausbeutung befreien, Ungerechtigkeit beseitigen, allen Menschen gleiche Rechte garantieren, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht. Was will diese neue identitäre Linke anders machen?
Genau, also die Linke, der ich mich zutiefst verbunden fühle, ist universalistisch. Das bedeutet, sie möchte, dass alle Menschen gleichwertig behandelt werden, egal welche Religion sie anhängen, welche Hautfarbe sie haben, welche sexuelle Orientierung. Und natürlich hat die Linke schon lange erkannt, dass viele unserer Gesellschaften, selbst diejenigen, die behaupten, universalistisch zu sein, das in der Praxis nicht sind, dass sie in der Praxis gegenüber Minderheitengruppen diskriminieren. Deshalb haben Aktivisten wie Martin Luther King das ganz klar thematisiert und für eine universalistischere Gesellschaft gekämpft. Diese neue ideologische Bewegung sagt, das war alles naiv, das war alles ein Fehler. Unter universalistischen Vorzeichen schaffen wir es überhaupt nicht, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, sondern wir müssen die Identität wirklich voll in jede Entscheidung einbeziehen. Das bedeutet, wir sagen den Leuten nicht, sie haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, egal welcher Gruppe sie entstammen, sondern sie sagen, wie wir einander im Gespräch behandeln, wie jemand in der Schule behandelt wird, wie der Staat einen Bürger ansieht, soll explizit davon abhängen, welcher Identitätsgruppe er oder sie anhängt.
Sie schreiben da zum Beispiel von Schulen in den USA, wo seit einiger Zeit eine neue Art Rassentrennung herrscht. Da werden Schüler of Color regelrecht davor geschützt, mit weißen Kindern lernen zu müssen. Die werden also in eigene Klassen unterrichtet. Das fällt mir regelrecht schwer zu glauben, offen gestanden. Aber das ist so und das ist auch ganz ernst gemeint, um die Lage von People of Color zu verbessern?
Ja, absolut. Und das hat klare intellektuelle Wurzeln in dem antikolonialen Diskurs. Denn nur indem wir sozusagen das Rassenbewusstsein bestimmter Gruppen emporheben, könnten wir sie dazu anleiten, gegen Ungerechtigkeit zu widerstehen. Und wir sehen zum Beispiel ganz klar in vielen amerikanischen Schulen, gerade in den elitärsten Privatschulen in New York und Los Angeles und so weiter, dass es mittlerweile Praktiken gibt, in denen Lehrer in Klassen kommen, und zwar nicht nur, wenn die Kinder 16 oder 12 sind, sondern auch in den kleinsten Klassen, wenn die Kinder 8 oder 7 oder 6 Jahre alt sind, und ihnen sagen, dass sie zumindest für einen Teil der Woche getrennt voneinander lernen werden, und zwar explizit nach Hautfarbe getrennt. Da sind dann die schwarzen Kinder in einer Gruppe und die Kinder asiatischer Herkunft in einer zweiten Gruppe und die Kinder lateinamerikanischer Herkunft in einer dritten Gruppe und die weißen Kinder in einer vierten Gruppe.
Sie nennen diese politische Schule, die dahinter steht, Identitätssynthese. Sie beschreiben dies als eine Synthese, die sich aus unterschiedlichen Wurzeln speist, sehr unterschiedliche Formen auch treibt. Sie haben das sehr ausführlich gemacht. Darüber könnten wir jetzt Stunden reden, aber das sprengt den Rahmen dieses Interviews. Könnten Sie dennoch ganz essentielle Ideen und Vorstellungen dieser Identitätspolitik knapp beschreiben?
Wenn es um die Prinzipien geht, dann glaube ich, gibt es 3 Hauptpunkte, die diese Identitätspolitik ausmachen. Und zwar erstens zu sagen, dass Fragen der Identität die grundlegende politische Fragen sind, die grundlegende Weise, auf die wir die Welt betrachten sollen. Zweitens, dass jeder Versuch, Ungerechtigkeiten durch universalistische Regeln wettzumachen, immer ein Irrtum ist, immer in die irre führt und drittens, dass wir deshalb eben explizit eine Gesellschaft aufbauen müssen, in der selbst die Weise, wie wir heute miteinander sprechen, davon abhängen sollte, ob sie jetzt ein weißer Mann sind oder eine Frau oder vielleicht einen Migrationshintergrund haben, dass wir einander nicht als Gleiche behandeln, sondern immer abhängig davon, aus welcher Gruppe wir entstammen. Und dass das eben auch in Politik, in die Weise, wie Kinder erzogen werden, selbst in die Weise, in der Gesundheitsbehörden entscheiden, wer als erstes einen Impftermin kriegt, reflektiert sein sollte.
Das klingt danach, dass zum Beispiel der berühmte Traum von Martin Luther King, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können, Zitat Ende, dass dieser Traum nicht nur für unrealistisch gehalten wird, sondern auch für überhaupt nicht erstrebenswert?
Das ist zum Teil tatsächlich so. Also wenn man sich anschaut, die Begründer dieser Ideologie, wie zum Beispiel Derek Bell, ein sehr interessanter Jurist und Juraprofessor, der ursprünglich aus der Bürgerrechtsbewegung entstammte, der mit dafür gesorgt hat in den 1960er Jahren, dass Schulen und Unternehmen, die segregierten, das nicht mehr tun dürften, der hat das selber dann irgendwann als Fehler gesehen und gesagt, da diese integrierten Schulen oft weiterhin gegen schwarze Schüler diskriminierten, sei das vielleicht ein Fehler gewesen, vielleicht bräuchten wir segregierte Schulen, in der schwarze Schüler besser behandelt wurden als früher, die größere Mittel gehabt hätten als früher, aber wo das Hauptziel nicht mehr sein sollte, diese Schulen zu integrieren, also dafür zu sorgen, dass dort weiße und schwarze Schüler zusammen lernen. Es handelt sich in dieser Ideologie seit ihrer Gründung explizit um eine Rebellion gegen die liberale Ideologie der Bürgerrechtsbewegung. Und das sehen wir tatsächlich in den Heilsmitteln, die sie auch weiterhin verspricht.
Vis-à-vis im Interview mit Politikwissenschaftler Jascha Maunk, Professor für internationale Beziehungen an der Johns Hopkins Universität Baltimore und Publizist für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften. Die Demokratische Partei in den USA hat nach meinem Eindruck aus der Ferne selber stark auf genau solche linksidentitären Ideen und Argumente gesetzt. Breite Wählerschichten, etwa unter den Arbeitern, hat sie damit offenbar nicht erreicht. Macht diese Linke im ehrlichen Bemühen, alles besser zu machen, ihre Gegner erst richtig groß?
Das ist tatsächlich meine Befürchtung, was wir zum Beispiel im Wahlkampf von Kamala Harris, der Kontrahentin von Donald Trump, gesehen haben, ist, dass in den ersten Tagen und Wochen ihrer Kandidatur sich ihre Anhänger sofort organisiert haben, um für sie Wahlkampf zu machen. Und zwar in separaten Zoom-Calls, in der dann die Black Women for Kamala sich an einem Tag trafen und dann ein paar Tage später separat die White Dudes for Kamala, also die weißen Kerle. Und das vergrault nicht nur einen Großteil der Bevölkerung, der das befremdlich findet, es vergrault ganz klar auch genau die Gruppen, die es eigentlich ansprechen sollte. Und wenn wir uns die amerikanische Wahl anschauen, ist ganz klar, dass Trump nicht nur aufgrund seiner Unterstützung unter den sogenannten alten weißen Männern gewonnen hat, sondern weil viele junge Wähler sich für ihn entschieden haben, weil sehr viele nicht weiße Wähler, gerade aus Lateinamerika entstammende sogenannte Latinos, für ihn gestimmt haben. Das ist also ein Ansatz, der unter allen Wählerkreisen leider genau den Rückhalt für Rechtspopulisten verstärkt. Und das sehen wir natürlich auch in der europäischen und in der deutschen Politik.
Trump hat denn auch die meisten Wahlleute gewonnen und obendrein die meisten Stimmen in der Bevölkerung geholt. Sein Sieg war deutlich. Müssen Demokraten unterschiedlicher Herkunft erst wieder entdecken, um genau solchen illiberalen Tendenzen begegnen zu können? Dass Humanismus in verschiedenen Ausprägungen vorkommen kann, progressiv, liberal, aber allemal auch konservativ in Abgrenzung zu den populistischen Einfachlösungen, dass Demos, die pauschal gegen rechts gerichtet sind und wahllos hierzulande CDU, CSU, FDP mitmeinen, zu nichts weiter führen als unversöhnlichen Frontstellungen?
Also was sicherlich stimmt, ist, dass wir in großen Demokratien, ob sie jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika oder Deutschland heißen, natürlich Bürger haben, die sehr verschiedene Vorstellungen von der Welt haben, sehr verschiedene politische Ideologien. Es wird in Deutschland immer linke und rechte Bürger geben, immer Bürger geben, die sich als progressiv verstehen und andere, die stolz konservativ sind. Die Frage ist für mich also, wie wir dafür sorgen können, dass die große Mehrheit dieser verschiedenen Wählerschichten sich klar zur Demokratie bekennt und wie sie voreinander einen Grundrespekt zollen können. Und das bedeutet natürlich, dass wir einander ernst nehmen müssen, dass wir verstehen müssen, wo wir Nöte und Sorgen haben, dass wir nicht zum Schluss kommen können, dass die Hälfte aller Bürger sowieso so schlimm seien, dass wir mit ihnen gar nicht reden müssen, dass wir sie einfach abschreiben können, dass wir einfach dafür sorgen müssen, dass wir jede Wahl gegen sie gewinnen, denn das wird so nicht klappen.
Es wird immer mal wieder gesagt, dass politische Entwicklungen in den USA mit einiger Verzögerung bei uns Gleiches oder zumindest Ähnliches nach sich ziehen. Wenn ich nochmal auf das Beispiel mit den Schulklassen ausschließlich für schwarze Kinder zurückkomme, kommt das bei uns auch und danach die radikale Gegenbewegung oder können wir was anders machen?
Ich glaube, unsere Chance ist es, dass wir jetzt gesehen haben, wie stark viele dieser Praktiken in der Praxis falsch liefen und wie stark dann auch der politische sogenannte Backlash gegen sie ausgefallen ist. Deshalb haben wir hier jetzt die Chance, dafür zu sorgen, dass wir dieselben Fehler nicht nachmachen und hoffentlich weniger blind sind gegenüber den Sorgen der Bürger, als es die amerikanische Politik viele Jahre lang gewesen ist. Und dann können wir uns einen Backlash ähnlicher Dimensionen hoffentlich ersparen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.